NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Nina Reitmeier liest die 8. Folge aus dem Roman 18. Stock von Sarah Gmur. Adam sagt Wanda eine große Karriere voraus, doch eine Rolle hat Wilhaus ihr nicht mehr angeboten. Wanda geht allmählich das Geld aus. Aufgeben ist jedoch keine Option.
Adam legt seinen Arm auf meine Stuhllehne. Wilhaus stecke noch in den 90ern fest, lacht er. Ich spüre seine Hand, auch wenn er mich nicht berührt. Er trägt eine Rolex am Handgelenk, die gleiche wie Mohammadi. Er könnte 15 Rolex am Handgelenk tragen, man würde ihm trotzdem noch ansehen, dass ihm das alles nicht wirklich wichtig ist. Er braucht es nicht. Er würde auch ohne überall auffallen. Mohammadi hat schon 5 davon. Eine Uhr für jedes Jahr, sagt Wilhaus. Mo habe ihm den Krebs weggemacht, jedes Jahr kriege er eine dazu. Ohne ihn läge er längst unter der Erde. Er schwenkt das Glas. Ich brauche keinen Gott, grinst er. Ich habe Mo. Und Mohammadi lacht, beten sei was für Arme. Adam steht auf, um auf die Toilette zu gehen. Wilhaus spreizt Daumen und Zeigefinger. Im Leben würden nur 2 Sachen zählen, sagt er. Es gehe darum, möglichst alt und möglichst reich zu werden. Nur darum gehe es, und jeder, der etwas anderes behaupte, sei ein gottverdammter Heuchler. Er gurgelt den Wein und schaut mich unvermittelt an. Was ist mit dir?
Mit mir?
Ja, irgendwas. Irgendeinen Sinn im Leben?
Ich weiß nicht.
Sie weiß nicht, lacht er. Die Welt retten vielleicht?
Frauen würden immer die Welt retten wollen, sagt er. Aber so einfach, wie wir uns das vorstellen würden, sei das nicht. Und allein könne man sowieso nichts tun. Er will mich testen. Ich sitze mit dem Rücken zur Wand. Er hat genau den Moment abgepasst, an dem Adam nicht am Tisch ist. Ich lege meine Serviette vor mich hin. Eigentlich wusste ich ja, dass jeder Brotkrümel auf den weißen Stoffservietten seinen Preis hat. Wilhaus streckt die Brust raus und zieht den Bauch ein. Vielleicht hat er recht. Vielleicht kann einer allein nichts ändern. Aber man kann jederzeit aufstehen und gehen. Soll er seine Spielchen mit jemand anderem spielen? Ich werde niemals mit krummem Rücken irgendwelche Steinchen zählen. Ich wollte immer Teil von etwas sein, das größer und tiefer ist als ich selbst. Und auch wenn ich noch nicht weiß, was es ist, weiß ich, dass es nicht das ist. Nicht das hier. Nicht diese Leute. Mein Handy knallt vom Tisch auf den Küchenboden und wälzt und windet sich auf den Fliesen wie ein Fisch an der Angel. Der ganze Boden vibriert.
Wanda?
Ja?
Onkel Pavo.
Onkel Pavo hat mich noch nie angerufen.
Ich kenne diesen Trick.
Irgendwelche Typen rufen mit fremden Nummern an und behaupten, sie seien Verwandte. Gleich wird er erzählen, er sei schwer krank und ich solle ihm Geld nach Polen schicken. Ich dachte eigentlich, das passiert nur alten Leuten. Ich lege auf, doch er ruft gleich wieder an und will wissen, wie es seinem Kronjuwel gehe. Es gibt nur einen Menschen, der eine asbestgraue Zwei-Zimmer-Wohnung mit faserigem Schimmelpilz unter dem Waschbecken Kronjuwel nennt. Es seien 2300 Swatte offen, sagt er.
Was für scheiß Swatte?
500 Euro, sagt er. Ich sei 500 Euro im Rückstand. Er klingt, als hätte er getrunken. Er lasse sich nicht übers Ohr hauen. Er sei nicht die Wohlfahrt. Er müsse auch sehen, wo er bleibt. Er hat sich kein bisschen verändert. 2300 Swatte will er. 2300. Am besten heute noch. Er kriegt das Geld. Ich brauche nur ein bisschen Zeit. 3, 4 Monate. Dann werde ich ihm seine scheiß Swatte in den Arsch schieben. Ich sei wie meine Mutter, sagt er.
Deine Mutter wollte auch immer eine Pola Negri sein.
Aber dafür sei es zu spät. Pola sei mit 17 schon ein Star am Nationaltheater gewesen und ich könne mich noch nicht mal vernünftig um meine Miete kümmern. Dabei hätte aus mir wirklich was werden können, sagt er. Als meine Cousins noch in die Windel schissen, habe ich schon fluchen können wie eine Große. Man habe immer aufpassen müssen, was man sagt. Ich hätte mir immer alles gemerkt, alles aufgesaugt, selbst die schwierigsten Wörter. Er kommt immer mit den gleichen alten Kamellen. Er kann mich mal. Eigentlich dürfte man der Hausverwaltung keinen einzigen Cent überweisen. Sie sitzen die Mietverträge aus und wenn man sich über undichte Fugen im Badezimmer und in der Küche beschwert, fliegt man aus der Wohnung. Also sagt keiner was. Man schiebt einfach den Herd vor den flauschigen Schimmel und streicht von Zeit zu Zeit das Bad neu. Carly ist mit Aileen unten im Hof und prahlt mit unserer neuen Babysitterin. Soll sie machen. Aileens Mama darf ruhig wissen, dass ich nicht mehr auf sie angewiesen bin. Ich muss niemandem mehr erklären, wo ich war, und es verdreht auch niemand mehr die Augen, wenn ich nach Hause komme. Esther und Aileens Mama stehen bei den Schaukeln. Ich wette, dass sie über mich reden. Aileens Mama erzählt jedem, ich hätte es erst bei ihr versucht, aber sie müsse jetzt auch mal auf sich schauen. Mit ihr könne man es ja machen. Sie sei gut genug, um auf Carly aufzupassen, aber ich würde bis heute nicht wissen, wie sie heiße. Aileens Mama dies, Aileens Mama das. Ich weiß genau, wie sie mich nachäfft. Kippen will sie mir bestimmt auch keine mehr geben. Sie tut so, als würde ich immer nur schnorren, überall Geld leihen und es nie zurückzahlen. Sie redet von morgens bis abends über mich und meint, wenn dieser Adam doch so erfolgreich sei, warum ich denn noch hier wohnen würde? Wenn es etwas Ernstes wäre, dann hätte er mich doch schon längst hier rausgeholt. Wahrscheinlich glaubt sie, ich hätte alles erstunken und erlogen. Und lässt jeden wissen, ich hätte ja nicht mal Geld, um ordentliche Klamotten für Carly zu kaufen. Vielleicht sei ich ein Hochstapler. Carly müsse immer Aileens Klamotten nachtragen, sogar Socken und Schlüpper. Nicht mal das könne ich mir leisten. Ich rufe aus dem Fenster, Carly solle hochkommen. Und sie sind auf einmal ruhig. Alle schauen zu mir hoch. Nur Carly hört mich nicht. Sie will mich nicht hören. Sie würde am liebsten die ganze Nacht mit Aileen draußen bleiben. Sie sieht es bei den Großen. Die schlafen nicht. Die Mädchen kiffen auf dem Wäschegerüst und die Jungs glauben, sie seien Messi und kicken die ganze Nacht Bälle gegen die Mauer. Sie sehen lächerlich harmlos aus. Sie gehen mir nicht mal bis zur Brust, tragen aber Küchenmesser unter ihren unförmigen T-Shirts. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis einer versehentlich zusticht oder beim Deo-Schnüffeln draufgeht. Sie überschätzen sich. Sie glauben, unsterblich zu sein. Noch sind sie es vielleicht. Vollgestopft mit Träumen wie Piñatas und ahnen noch nicht, dass das Leben auf sie einprügeln wird, bis sie platzen und in tausend Stücke zerspringen. Sie werden im falschen Moment aufstehen. Sie werden ihre einzige Chance an die Wand fahren und vor dem Spiegel stehen und sich hassen. Die Sonne brennt bis in die Abendstunden. Und das Gras zwischen den Steinplatten ist längst Heu. Ich habe es verkackt. Wilhaus ist mir egal. Adam tut mehr weh. Wäre ich nur sitzen geblieben. Ich war so nah dran und ich weiß nicht mal mehr, warum ich aufgestanden bin. Eigentlich habe ich es schon beim Rausgehen bereut. Ich liege auf dem fleckigen Sofa wie auf einer gescheckten Kuh und versuche mich mit Reality-TV abzulenken. Es ist noch das gleiche beschissene Sofa wie die ganzen letzten Jahre. Ich bin keinen Schritt weitergekommen. Auf einmal leuchtet mein Handy auf. Noch wach? Ich bin direkt wach wie auf Red Bull. Die WhatsApp ist von Adam. Ich rufe ihn an. Er ist unterwegs. Ich höre ihn kaum. Wo bist du? Fragt er. Zu Hause. Okay, sagt er. Ich hole dich ab. Das geht nicht. Ich will dich sehen, sagt er. Nur kurz, gib mir 10 Minuten.
10 Minuten?
10 Minuten. Okay, 10 Minuten, vorne beim Aldi-Parkplatz. Er soll nicht wissen, wo ich wohne. Es gibt zu viele Geschichten über diese Häuser. Es gibt Leute, die glauben, wir hätten nicht mal ein Waschbecken und müssten zum Duschen ins Freibad. Auf der anderen Straßenseite sind die Häuser nicht mehr ganz so hoch, dafür die Mieten 10-mal so teuer. Die Straße ist die Grenze. Es braucht nicht mal einen Zaun. Jeder weiß, wo er hingehört. Wir bleiben im Hof. Wir gehen nicht spazieren und wir gehen auch nie vor zum Wasser auf die Stralauer Halbinsel, die vor lauter Townhouses langsam absäuft. Carly schläft. Ich gehe runter und frage wieder das 15-jährige Mädchen aus der zweiten, ob sie kurz auf Carly aufpassen könne. Sie sagt, kein Problem. Sie komme hoch, sobald ich ihr das Geld vom letzten Mal gegeben hätte, und knallt die Tür vor meiner Nase zu. Wahrscheinlich wurde sie gewarnt. Ich stehe unentschlossen im Hausflur. Das ganze Treppenhaus ist ein einziges Funkloch. Und wenn man Pech hat, verpasst man darin das ganze fucking Leben. Die Schwerkraft zieht mich runter. Jede Etage riecht anders. Jede Wohnung hat ein eigenes Schicksal. Und wenn man schlau ist, läuft man weg, bevor die Abrissbirne in den Beton kracht. Die Haustür fällt hinter mir ins Schloss und ich renne zwischen den Autos auf die andere Straßenseite. Nur kurz, eine Zigarettenlänge, dann gehe ich wieder hoch. Adam wartet schon auf dem leergefegten Parkplatz auf mich. Tagsüber ist es hier unerträglich heiß. Die Bäume wurden durch Fahnenmasten ersetzt, Schatten gibt es keinen mehr, nicht einmal nachts. Der Asphalt ist dunkel und gleichmäßig, alles in mattes Grau gehüllt. Adam kommt lächelnd auf mich zu und fragt, was los war. Alles gut zwischen uns? Ich kann mein Grinsen nicht verbergen. Ja, alles gut, sage ich. Hatte nichts mit dir zu tun. Velaus wollte unbedingt wissen, was der Sinn meines Lebens ist. Und? Was ist er? Ach, du auch noch? Lache ich. Keine Ahnung. Überleben oder so. Adam macht sich eine Zigarette an und gibt sie mir. Er sagt, er kenne niemanden wie mich. Und ich weiß nicht, ob das was Gutes ist oder ob er mich durchschaut hat. Er kennt wahrscheinlich wirklich niemanden wie mich. Niemanden, der das Leben so wenig im Griff hat wie ich. Scheiß auf Velaus, sagt er. Der liebe es zu provozieren. Das Wichtigste sei Spaß. Bullshit, sage ich. Das Wichtigste ist Geld. Du hast recht, sagt er. Aber nur, wenn man weiß, was man will. Denn was bringe einem die ganze Kohle, grinst er, wenn man nicht wisse, was man damit anfangen soll. Und? Sage ich. Weißt du es? Was denn? Was du willst? Klar. Er neigt seinen Kopf zur Seite und küsst mich. Velhaus trinkt im Bellmann die Chateau Margaux-Vorräte leer. Er wollte mich sehen. Es sei noch nie einer freiwillig gegangen, sagt er, und wischt sich dabei mit einer Serviette den Schweiß vom Nacken. Halina sitzt rechts von ihm, der Platz ihm gegenüber ist noch frei. Adam zieht den Stuhl für mich zurück. Velhaus grobfaserige Haut ist mit Adern durchwachsen wie ein Steak. Er bestellt Ochsenzunge in dunklem Bier und schiebt den Teller nach einem Bissen angewidert von sich weg. Das Fleisch sei eine Zumutung, viel zu fest, das Essen nicht mehr das, was es mal war. Und sowieso sei das nichts gegen früher, als alle ins Els Jon rannten und Valentino die Ochsenzunge auf Thunfischschaum und weißfleischige Kerbelwurzeln schnalzen ließ. Er schickt das Essen zurück in die Küche und bestellt sich durch die Weinkarte. Keine Experimente, er sei alte Schule. Alte Welt, sagt er. Er lege Wert auf Terroir und nicht auf Marketing. Es gehe bei gutem Wein um die Herkunft und nicht um irgendwelche neuen Winzer, die sich wie Rockstars feiern lassen würden. Winzer sind Bauern, sagt er, keine Rockstars. Er hält sein Glas gegen das Licht. Ich weiß immer noch nicht, was er von mir will. Er lässt sich Zeit. Er genießt es, zögert es raus wie ein Dessert. Kann er machen. Ich habe auch Zeit. Kali schläft. Sie wacht nachts nie auf, nicht mal an Silvester, wenn sie im Innenhof böllern und die Feuerwerkskörper gegen unsere Fenster knallen. Halina hebt ihr Weinglas. Richebourg Grand Cru, Jahrgang 2005. Ziegelrot. Es ist wie ein Fluch. Wenn man einmal von diesen Weinen getrunken hat, kann man keinen gepanschten Discounterwein mehr trinken. Velhaus lehnt sich zurück, verschränkt seine kurzen Arme vor dem Brustkorb und sagt amüsiert, ich hätte irgendwas, nichts Spektakuläres, aber irgendwas, was ihm gefällt. Ich starre auf seine wurstigen Hände und er sagt, ich bräuchte nicht rot werden, das sei kein Kompliment gewesen, ich sei keine Scarlett Johansson, aber es brauche ja auch die anderen im Film, die normalen. Er habe eine schöne Rolle für mich. Sie würden schon seit Wochen drehen, Netflix sei schon ganz heiß darauf, lacht er. Drama, Thriller, Mystery, alles dabei. Adam hat mir schon davon erzählt. Er spielt darin den Pastor einer Mega-Church. Sowas Ähnliches wie die Kirche, in der auch Justin Bieber ein- und ausging. Halina zwinkert mir zu. Velhaus hat mich noch nie spielen gesehen. Und bevor ich was sagen kann, sagt er, ich bräuchte nicht zu spielen, ich solle einfach ich selbst sein. Genau so jemand brauche er. Die Leute wollen Abgründe, sagt er. Die Leute wollen keine weichgezeichnete Scheiße mehr sehen. Die Zeit der Superhelden sei vorbei. Der Chef de Cuisine kommt an unseren Tisch. Sie trägt eine zweireihige weiße Kochjacke mit Kugelknöpfen. In der Schürze steckt seitlich ein kariertes Geschirrtuch, an dem sie sich die Hände abwischt, bevor sie sich zu Velhaus beugt und ihm den Arm um die Schulter legt. Sie habe was Besseres für ihn. Die Ochsenzunge sei ein Dreck dagegen. Die beiden kennen sich noch von früher, als sie noch keine Sterne hatte und Sous-Chef im El Sion war. Es sei nicht auf der Karte, sagt sie, beugt sich noch ein bisschen tiefer zu ihm und sagt, japanischer Tigerfugu, nur für dich und deine Gäste. Velhaus grinst. Adam schüttelt lachend den Kopf und Halina meint, das sei wohl ein schlechter Scherz. Sie lasse sich doch nicht vergiften. Sie könne den Kugelfisch gern Putin servieren, aber nicht ihnen. Das sei Nervengift, stimmt Mohammadi ihr bei. Erst werde die Zunge taub, dann die Hände und wenn man Pech habe, der ganze Körper bis zum Herzstillstand. Velhaus macht eine Handbewegung, als möchte er die Bedenken vom Tisch wischen. In Deutschland sei alles verboten, er vertraue dem Koch. Es sei eine Sache der Zubereitung und sie habe in Japan und New York für Staatschefs gekocht. Sie wisse, was sie tue. Die Kunst sei nicht, dass die Gäste nicht von den Stühlen kippen würden, das könne jeder Sushi-Chef. Die Kunst sei, ein kleines bisschen Gift im Fugu zurückzulassen. Nur so viel, dass man sich etwas high fühle und die Lippen leicht taub würden wie bei gutem Koks, aber man dabei nicht draufgehe. Ich bin dabei, sage ich. Velhaus hebt den Blick und grinst mich an. Wir sind vielleicht gar nicht so verschieden. Er hat auch seine Abgründe, nicht nur ich. Adam schaut mich an, als wäre ich nicht ganz dicht. Halina zieht sich die Lippen nach und sagt, wir sollten uns nicht wundern, wenn die Rechnung vor dem Fisch komme. Der Fisch wird von 5 Kellnern an den Tisch gebracht. Hauchdünne Scheiben, Sashimi, unter denen das mit Gold veredelte Porzellan durchscheint. Velhaus und ich lächeln uns todesmutig an. Ich bin schneller als er, dippe den Fugu in das mit Sojasauce und Zitrussaft gefüllte Schälchen und stecke ihn in den Mund. Mein Kiefer knackst, wie das leere Klicken des Revolvers beim russischen Roulette. Das ist Hollywood. Das ist meine Chance. Und ich fresse das Glück in mich rein, bevor es mir irgendjemand wieder nehmen kann. Mohammadi schüttelt den Kopf. Er legt seine Serviette auf dem Teller ab. Wenn was passiert, könne er nichts tun. Es gibt kein Gegenmittel, sagt er. Velhaus winkt ab und sagt mit vollem Mund, der Fisch schmecke viel zu mild, um giftig zu sein. Sowas Zartes sei mit Sicherheit nicht giftig. Nach dem Dessert leert sich der Laden. Velhaus hat nicht zu viel versprochen. Wir leben noch. Keine Kopfschmerzen, kein Erbrechen, kein Atemstillstand. Nur ein Kribbeln auf den Lippen, als hätte ich den ganzen Abend geknutscht. Adam lässt mich nicht aus den Augen. Seine Berührungen sind wie zufällig. Sie fallen niemandem auf. Sie gehören nur uns. Die Kellner bringen Aschenbecher an die letzten verbliebenen Tische und reißen sich die schwarzen Masken vom Gesicht. Ab jetzt darf geraucht werden. Sie trinken die angefangenen Jahrgangsflaschen aus und essen die Reste von den Tellern. Nicht von allen Tellern, sie haben sich die Leute vorher angeschaut. Tisch 7 hat das trocken gereifte Schweinesteak mit Zwetschgenkompott nicht mal gekostet. Sie zählen das Trinkgeld. Sie könnten wahrscheinlich allein vom Tipp leben, vom Tipp und den Resten auf den Tellern. Mohammadi nuckelt an seiner Zigarre und will schon wieder zum Griechen. Was für ein Grieche, frage ich. Artemis, lacht Adam. Er meint das Artemis. Er will ficken. Ein Kommi dreht die Musik auf. In wenigen Stunden wird der Staatsschutz die Räumlichkeiten durchgehen, weil irgendwelche Politiker hier Mittag essen werden. Ich ziehe die Schuhe aus und tanze auf den weichen Polstern, auf denen schon Hollywood-Stars saßen. Ich schließe die Augen, die Arme weit ausgestreckt, die Zunge taub. Es fühlt sich an, als würde ich fliegen. Es darf nicht aufhören, das ist erst der Anfang. Und ich will es nicht kaputt machen. Ich will es konservieren wie eingekochtes Obst. Wie Zwetschgenkompott auf einem fucking Steak in Formaldehyd. Ich will nie wieder zurück in mein altes Leben. Draußen ist es still. Die Stadt tot, wie ein stillgelegter Freizeitpark. Man hört nur die Vögel, sonst nichts. Ich laufe mit schwarzen Fußsohlen mitten auf der Fahrbahn. Ich bin nicht lebensmüde, ich bin bloß unsterblich, wie die Jungen bei uns im Hof. Ich gebe jeden Moment für den nächsten her. Alles ist flüchtig und so kostbar. Adam zieht mich von der Straße weg, wir steigen in ein Uber. Er nennt seine Wohnung eine Männerwohnung und meint damit keine Vorhänge, keine Bilder und nichts im Kühlschrank. Ich bin schon nackt, bevor wir drin sind. Scheiß auf die Vorhänge, die Nachbarn können ruhig zuschauen. Ich bin verliebt. Alle sollen das sehen. Eigentlich ist es ganz einfach. Man muss das Schicksal nur lange genug nerven, irgendwann gibt es nach und schmeißt einem das Glück vor die Füße, damit man endlich Ruhe gibt. Von wegen 10.000 Stunden. Es reicht ein Mensch, der an einen glaubt. Scheiß auf Talent. Talent allein bringt nichts. Vielleicht braucht man es nicht mal. Vielleicht wird das Handwerk überschätzt. Verträge werden auf Tischservietten des Bellmanns geschrieben und nicht auf Abschlussdiplomen irgendwelcher Schauspielschulen. Ich wurde damals hinter der Bühne vergessen. Keiner rechnet mehr mit mir, doch sie werden sich alle wieder an mich erinnern. Ich werde sie aus ihrem aufgeblasenen, komatösen Schlaf rausreißen und sie werden sagen, dass sie mit mir auf der Schauspielschule waren und dass ich die Luise in Kabale und Liebe gespielt hätte. Und dann sei irgendwas passiert. Sie wüssten auch nicht so genau was. Auf jeden Fall sei ich nach der Weihnachtsvorstellung nicht mehr zum Unterricht gekommen. Ich hätte nicht mal meinen Spind gelehrt. Und irgendwann hätte jemand anders Luise gespielt. Und jetzt sitzen sie immer noch in irgendwelchen Theatern, spucken sich auf der Bühne gegenseitig an und hoffen auf einen Lars-Eidinger-Erfolg. Sie haben ihre Diplome und ihre blasierten Abschlüsse. Aber nicht die richtigen Freunde. Kali ist wach. Sie steht wie ein Geist in der Tür. Bleiweiß, mit roten Augen. Sie hat mich überall gesucht. Sie dachte, ich sei für immer weg. Du hast das nur geträumt, sage ich. Das war nur ein böser Traum. Ich war doch die ganze Zeit hier. Ich trage sie ins Bett und lege mich zu ihr. Ihr Bett war mal meins. Sie klammert sich an mich. Ich darf nicht ins Bad, nicht einmal auf Toilette. Sie schlingt sich um mich wie Efeu um einen Baum, als hätte sie Angst, ich könnte gleich wieder abhauen. Sie braucht keine Angst zu haben. Ich gehe nicht mehr weg. Ich ziehe nicht mal die Jeans aus. Ich bleibe bei ihr. Ich habe es für uns gemacht. Irgendwann wird sie es verstehen. Ich wurde besetzt. Mission completed. Ich habe uns ein Stück vom Kuchen geholt. Und mit der ersten Gage werden wir wegziehen, in eine bessere Gegend mit guter Schule und Bäumen, an denen Rolex wachsen. Das Drehbuch wird mittags per Kurier gebracht. Es wird geliefert wie eine Pizza. Ich habe Hunger, mein Schädel brummt. Wilhaus hat Abgründe gesagt und Verzweiflung. Aber nicht, dass die eigentliche Schauspielerin abgesprungen ist, weil ihr die Rolle zu krass war. Ich habe 2 Tage Zeit, um das Drehbuch zu lesen und meinen Text zu lernen. 2 Tage für ein Drehbuch biblischen Ausmaßes. Es geht um eine christliche Glaubensgemeinschaft. Die Gottesdienste sind voll. Die Kirchenbänke reichen nicht aus. Es müssen jedes Mal zusätzliche Stühle geholt werden. Manche kommen sonntags direkt vom Feiern. Aftershow-Party in der Kirche und nach der Messe lassen sich Celebrities mit dem charismatischen Prediger fotografieren. Die Gemeinschaft wächst. Sie spielen mit dem 10. Monopoly. Sie kaufen verlassene Sanatorien und entweihte Kirchen auf. Die Landeskirchen schmeißen ihnen die baufälligen Gotteshäuser hinterher. Sie brauchen das Geld. Ihnen wandern die Leute ab. Ich habe seitenlange Dialoge. Ich versuche, mich zu konzentrieren, doch ich kann mir keinen Satz merken. Das Skript ist voller biblischer Lobgesänge, die sich anhören wie Popsongs. Alle singen mit, reißen die Arme in die Höhe und geben sich mit geschlossenen Augen und den Handflächen nach oben der Musik hin. Sie sind die Auserwählten. Sie und nur sie werden die Apokalypse überleben. Sie wissen mehr als die anderen. Sie nennen sich Members und tragen goldene Bändchen ums Handgelenk. Doch je näher die prophezeite Apokalypse rückt, desto unterschiedlicher reagieren die Mitglieder darauf. Jeder zieht seine eigenen Schlüsse. Die einen bereiten sich mit Konserven und Aktivkohle auf den Weltuntergang vor. Für andere scheint Selbstmord der letzte Ausweg. Manche verfallen in wahnhafte Lethargie und die fanatischsten werden zu Terroristen, um einer neuen Ordnung den Weg zu bereiten und bei einem Neuanfang ganz oben in der Nahrungskette zu stehen. Wie Wilhaus gesagt hatte, Drama, Thriller, Mystery, alles dabei. Carly und Eileen kommen alle 2 Minuten angerannt und wollen irgendwas. Sie lärmen und kreischen und betteln nach Süßigkeiten. Die Sonne blendet. Alles ist viel zu laut und grell. Mir tut alles weh. Mein Mund ist trocken. Ich habe Kopfschmerzen und Durst. Ich ziehe den Klappstuhl in den Schatten. Ich schleife ihn hinter mir her und gehe dann doch hoch in die Wohnung, weil es sogar im Schatten zu heiß ist. Jeder Schritt ächzt. Ich starre auf das Drehbuch. Vielleicht ist es zu spät. Vielleicht ist nichts mehr da von damals. Ich habe ständig nach dem Ball geschrien. Wie ein Idiot im Sportunterricht, der nie den Ball kriegt. Und jetzt, Jahre zu spät, kommt der perfekte Pass auf mich zugeflogen. Und ich stehe mit tauben Armen, verkatert und unkonzentriert im Wohnzimmer und werfe mich auf den Ball, dass die Nachbarn es unten nur so scheppern hören. 2 Tage. Ich werde in 1000 Stücke zerbersten. Ich werde auffliegen und alle werden sehen, dass ich in Wahrheit gar nichts kann. Ich bin genau wie alle anderen hier. Ich habe mich überschätzt. Ich habe mir selbst was vorgemacht. Sie werden mich durchschauen. Ich habe nichts gelernt. Ich habe keinen Abschluss, gar nichts. Nachts sitze ich in der Küche mit den Füßen in kaltem Wasser, damit ich beim Textlernen nicht einschlafe. Ich wiederhole Psalm für Psalm. Ich muss übermorgen abliefern. Ich lerne zu beten. Ich habe Gott bisher noch nie gebraucht. Weder Gott noch andere Männer. Auf ein Vater unser sage ich 10 Ave Maria auf. Mir fallen die Augen zu. Ich brauche Kaffee.
Nina Reitmeier mit der 8. Folge des Romans 18. Stock von Sarah Gmür. Das Buch bei Hansa Blau erschienen, das Hörbuch im Argon Verlag. Und diese Folge finden Sie wie immer sofort eine Woche online auf ndr.de/kultur und natürlich auch in der NDR Kultur App.
Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke.
Die Europäische Union überprüft ihr Partnerschaftsabkommen mit Israel. Hintergrund ist die Lage im Gazastreifen. Aus der Nachrichtenredaktion Jonas Valentin Weber.
Nach Angaben der EU-Chefdiplomatin Kallas sprach sich eine große Mehrheit der Außenminister bei ihrem Treffen in Brüssel für den Schritt aus. Demnach soll geprüft werden, ob sich Israel noch an die Grundprinzipien des sogenannten Assoziierungsabkommens hält. Dazu zählt unter anderem die Achtung der Menschenrechte. Konkret verwies Kallas darauf, dass Israel weiter zu wenig Hilfsgüter in den Gazastreifen lasse. Die Lage dort sei katastrophal. Die Bundesregierung stimmte laut Diplomaten gegen die Überprüfung. Das Abkommen stammt aus dem Jahr 2000 und bildet die rechtliche Grundlage für Handelsbeziehungen zwischen der EU und Israel. Vorher hatte Großbritannien schon angekündigt, wegen der Lage in Gaza Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen mit Israel auszusetzen.
Der Bundestag wählt am Nachmittag einen neuen Wehrbeauftragten. Kandidat